Die Ehe im Islam. Erstens Einleitung. A. Die Behandlung ethischer Fragen im Islam. Ethische Fragen, wie etwa nach dem Verhältnis von Mann und Frau, werden im Islam nicht als Teil der Systematik oder als notwendiges Gegenüber zur Dogmatik betrachtet, sondern werden in der Scharia, dem kanonischen Recht des Islams, verhandelt. Dieses heilige Gesetz ist ein allumfassender Korpus religiöser Pflichten, die Gesamtheit der Gebote Allahs, die das Leben eines jeden Muslims auf allen Gebieten regelt. Es umfasst gleichberechtigt nebeneinander nicht nur die Vorschriften bezüglich Gottesdienst und Ritus, sondern auch politische und rechtliche Fragen. Das islamische Recht ist die Quintessenz des islamischen Denkens, die typischste Manifestation der islamischen Lebensart, ja das Herz des Islams selbst. B. Das Wesen des islamischen Rechts. Das islamische Recht ist für unser Verständnis mit einer inneren Dualität von rechtlichem Stoff und religiöser Norm behaftet. Denn was wir landläufig als juristisches Gesetz des öffentlichen und privaten Lebens ansehen würden, ist im Islam vollständig in ein System religiöser Pflichten einverleibt worden. Das islamische Gesetz ist also nicht etwa nur mit religiösen oder moralischen Betrachtungen durchsetzt, sondern es wird umgekehrt als Teil, ja sogar Inhalt der religiösen Pflichten eines Muslims verstanden. Diese Auffassung ist in der göttlichen Autorität dieses Gesetzes verwurzelt. Der Koran und das Lebensvorbild des Propheten Mohammed, zwei offizielle Fundamente des islamischen Rechts, sind für einen Muslim Ausdruck der Gebote Allahs. Somit ist der islamische Gesetzeskorpus nicht das Gesetz einer islamischen Völkergemeinschaft, sondern das Gesetz Allahs. Vom Gottesverständnis des Islams her hat dies zur Folge, dass Allahs Gebote nicht mit der Vernunft durchdrungen werden sollen. Sie müssen vielmehr ohne Kritik selbst mit ihren offenliegenden Ungereimtheiten und unverständlichen Satzungen akzeptiert werden. Das islamische Recht ist somit ein unfehlbares Dogma von Pflichten, das das ganze religiöse, politische, soziale und private Leben derjenigen regelt, die den Islam bekennen. Außerhalb des Islam beansprucht es interessanterweise keine Gültigkeit. Nicht nur die Begründung der Autorität und des Gültigkeitsbereiches des islamischen Gesetzes, sondern auch die Art der Behandlung der Rechtsverhältnisse ist für unsere heutige Rechtsauffassung fremd. Das islamische Recht ist nicht analytisch, sondern analogisch. Es geht ihm nicht so sehr um die Auflösung der rechtlich relevanten Elemente eines jeden Falles und deren Zusammenfassung in allgemeinen Regeln, sondern vielmehr um die Aufstellung abgestufter Reihen von Fällen. Damit verbunden ist der kasuistische Charakter des islamischen Gesetzes. Konkrete und materielle Normen spielen eine viel größere Rolle als formale Regeln. Dies ist eine direkte Folge des geoffenbarten Charakters des Gesetzes. Weil der Wille Allahs, der ja die Grundlage des heiligen Gesetzes ist, nach islamischer Auffassung an keine Prinzipien gebunden ist, soll dieses Gesetz auch nicht nach Begründungen in unserem Sinne oder nach Prinzipien durchforstet werden. Vielmehr ist das islamische Recht hoch erhaben über jegliche menschliche Weisheit. Menschliche Logik und vernünftige Systeme haben wenig Anteil an ihm. Dem Stellenwert der Scharia, des kanonischen Rechts im Islam, wird wohl auf evangelischer Seite die Verheißung entsprechen. Was bei den evangelischen Christen der Glaube ist, nämlich die einzige richtige Haltung der Verheißung Gottes gegenüber, ist für Muslims die Unterwerfung. Das ist die wörtliche Übersetzung des Begriffs Islam. Nur wer sich der Scharia bedingungslos unterwirft, ist in Wahrheit Muslim. Dabei geht es in erster Linie nicht um eine innere Hingabe oder einen inneren Gehorsam, sondern um die äußere Einhaltung der Verpflichtungen und Verbote dieses Gesetzes. Dies hat zur Folge, dass etwa bei Fragen wie der Ehe nicht zu sehr nach dem inneren Verhältnis von Mann und Frau oder nach der Bedeutung der Ehe gefragt wird, sondern die praktischen Rechte des Mannes angesichts der Frau oder die Bedingungen für die rechtliche Gültigkeit der Ehe juristisch bis ins kleinste Detail angeführt werden. Zweitens, die Stellung der Frau im Islam. In enger Anlehnung an die Vorstellungen des vorislamischen Arabien wird im Islam die weibliche Person als ein geringeres Wesen angesehen. Dies geht etwa aus folgender Stelle des Korans hervor, ich zitiere: Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie von Natur vor diesen ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen als Morgengabe für die Frauen gemacht haben. Und wenn ihr fürchtet, dass irgendwelche Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch daraufhin wieder gehorchen, dann unternehmt weiter nichts gegen sie. Gott ist erhaben und groß. Sure 4, Vers 34. Somit sind unfügsame Frauen, besonders Verheiratete, nicht anders zu behandeln als ungebärdige und eigensinnige Kinder. Al-Baydawi, ein Korankommentator des 13. Jahrhunderts, dessen Schriften heute noch von Sunniten anerkannt werden, weist im Anschluss an diese Stelle auf, wie Männer den Frauen überlegen sind. Im geistigen Vermögen, dem Erteilen guter Ratschläge und der Ausführung göttlicher Gebote. Daher können Frauen keine Prophetinnen sein, keine Religionsführer oder Heilige. Bei der gerichtlichen Beweisführung ist das Zeugnis eines Mannes so viel wert wie das zweier Frauen. Sure 2, 282. Männer bekommen ein größeres Anteil am Erbe als Frauen und sie haben das Privileg der Verfügungsfreiheit in Sachen Scheidung. Sicherlich haben wir hier die allgemeine islamische Ansicht, dass Frauen unfähig und ungeeignet sind, öffentliche Pflichten zu erfüllen. Demgegenüber steht jedoch eine klare Aufwertung der Frau im Verhältnis zu ihrer vorislamischen Stellung, wo ungewollte weibliche Babys lebendig begraben wurden oder Frauen gestohlen werden konnten, ohne dass man damit gegen ein Gesetz verstoßen hätte. Man musste nur sicherstellen, dass die Rache des Ehemannes einen nicht trifft. Die Frau wird jetzt als Teil der islamischen Gesellschaft angesehen, und so steht in Sure 40, Vers 40, ich zitiere: Diejenigen, die tun, was recht ist, gleichwohl ob männlich oder weiblich und dabei gläubig sind, werden dereinst ins Paradies eingehen. Zitat Ende. Ferner hat die Frau im Islam das Recht auf Unterhalt und Kleidung auf Kosten ihres Mannes. Nirgends wird von ihr gefordert, für ihren Mann Geld zu verdienen, und im Falle von Polygamie darf keine Frau einer anderen vorgezogen werden. Das schwierigste Los der Frau wird jedoch am islamischen Ehegesetz deutlich, in dem Polygamie und Ehescheidung göttlich sanktioniert sind und die Frau in vielen Punkten als Lustobjekt des Mannes dasteht. Drittens, das islamische Ehegesetz. A. Voraussetzungen für eine Ehe. Nach islamischem Recht ist eine weitere Ehe erlaubt, wenn schon eine, zwei oder drei eheliche Beziehungen bestehen. Diese Legitimation der Polygamie wird von Sure 4, Vers 3 her abgeleitet, wo steht: Und wenn ihr fürchtet, in Sachen der eurer Obhut anvertrauten weiblichen Weisen nicht recht zu tun, dann heiratet, was euch an Frauen beliebt, ein jeder zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber fürchtet, so viele nicht gerecht zu behandeln, dann nur eine oder was ihr an Sklavinnen besitzt. So könnt ihr am ehesten vermeiden, Unrecht zu tun. Zitat Ende. Allein Mohammed durfte, dank einer besonderen Offenbarung, vergleiche Sure 33, Vers 50 folgende, mehr Frauen haben. Der Tradition zufolge soll er 11 Frauen und 2 Nebenfrauen gehabt haben. Neben den 4 rechtmäßigen Frauen darf sich ein Muslim so viel Nebenfrauen von seinen Sklavinnen nehmen, wie ihm beliebt. Die weiteren Voraussetzungen sind allesamt negative Bestimmungen, die die gesetzlichen Hindernisse für eine Ehe festlegen. Danach ist eine Ehe nicht möglich, wenn erstens eine Blutsverwandtschaft vorliegt, Sure 4, Vers 23. Zweitens, wenn die Frau von der gleichen Mutter wie der Mann gestillt wurde, wenn also eine Pflegeverwandtschaft vorliegt, Sure 4, Vers 23. Drittens, wenn eine Verschwägerung vorliegt, Sure 4, Vers 22. Viertens, wenn ein Mann seine Frau 3-mal nacheinander verstoßen hat. Fünftens, wenn soziale Ungleichheit zwischen Mann und Frau besteht. Zum Beispiel kann ein Mann nicht seine Sklavin heiraten, sie kann nur seine Konkubine sein, so Sure 4, Vers 25. Sechstens, wenn ein religiöser Unterschied zwischen Mann und Frau besteht. Eine Frau darf keinen Nicht-Muslim heiraten, ein Mann darf in bestimmten Fällen jedoch eine christliche oder jüdische Frau heiraten, aber keine Heidin. Sure 5, Vers 5, vergleiche jedoch Sure 2, Vers 221. Siebtens, wenn die zu heiratende Frau die Schwester einer der noch lebenden Frauen des Mannes ist, außer wenn diese von ihm verstoßen wurde. Achtens, wenn eine verstoßene oder verwitwete Frau ihre nacheheliche Wartezeit, die Idda, noch nicht vollendet hat, so Sure 2, Vers 234. Das Gesetz kennt jedoch kein Mindestalter für eine legale Ehe. B. Die Eheschließung und der Ehevertrag. Nach islamischem Recht ist die Ehe, auf Arabisch Nikah, wörtlich übersetzt der Geschlechtsverkehr, ein ziviler Vertrag, dessen Gültigkeit nicht von einer religiösen Handlung oder Zeremonie abhängt. Der Vertrag wird geschlossen zwischen dem Bräutigam und dem Vormund, dem Wali, der Braut. Dieser Stellvertreter muss ein freier, mündiger und wohlgesitterter Muslim sein. Es gibt genaue Bestimmungen, wer der Vormund der Braut sein darf. Meist ist es der Reihenfolge nach der nächste männliche Vorfahre oder der nächste Verwandte in der Linie des Vaters oder des Großvaters oder ein Vertreter der Behörden. Der Vormund darf seine Braut nur verheiraten, wenn sie zustimmt. Jedoch bedarf es bei einer Jungfrau nur der stillen Zustimmung. Nur der Vater oder Großvater hat das Recht, seine Tochter oder Enkelin gegen ihren Willen zu verheiraten, solange sie noch eine Jungfrau ist. Minderjährige, die keine rechtsgültigen Aussagen machen können, können überhaupt nur vom Vater oder Großvater verheiratet werden. Ehen, die zwischen Minderjährigen geschlossen wurden, können unter bestimmten Umständen von diesen, sobald sie volljährig werden, durch einen islamischen Richter, Qadi, geschieden werden. Als eine Art Gegenwert für die Rechte, die ein Mann über seine Frau erlangt, ist er verpflichtet, ihr eine Morgengabe, auf Arabisch Mahr oder Sadaq, zu geben. Dies ist ein unabdingbarer Teil des Vertrags. Die Vertragspartner haben die Freiheit, diese Morgengabe festzusetzen, welche aus irgendeinem Gegenstand oder einer Dienstleistung von Wert vor dem Gesetz bestehen kann. Es ist nicht notwendig, den Mahr sofort zu bezahlen. Häufig wird ein Teil vor dem Ehevollzug gezahlt und der Rest erst nach der Auflösung der Ehe durch Scheidung oder Tod. In der Praxis ist diese Morgengabe eine Art Lebensversicherung für die Frau, damit sie auch nach einer Scheidung ihr Leben einigermaßen fristen kann. Gleichzeitig ist die Teilzahlungseinrichtung einer der wichtigsten Faktoren, um leichtsinnige Scheidungen zu erschweren. Der Form nach wird der Ehevertrag, wie die meisten islamischen Verträge, mit einem Angebot und einer Annahme abgeschlossen. Umrahmt wird diese Vertragshandlung meist von frommen Ansprachen. Bei der Eheschließung müssen mindestens 2 Zeugen dabei sein, deren Anwesenheit nicht nur, wie bei den anderen Verträgen, der Beweiskraft wegen erforderlich ist, sondern sie ist hier wesentlich für die Gültigkeit der Ehe. Eigentlich ist keine Mithilfe der Behörden vorgeschrieben. Jedoch hat es sich eingebürgert, diese wichtige rechtliche Angelegenheit nicht ohne die Hilfe eines qualifizierten Spezialisten durchzuführen, der unter der Aufsicht eines religiösen Richters, Qadi, steht. Diese Experten sind in den meisten zeitgenössischen Staaten zu Regierungsbeamten geworden. Fast immer findet im Zusammenhang mit der rechtlichen Eheschließung ein Hochzeitsfest statt. Meist dauert es 2 bis 3 Tage, in ländlichen Gegenden ist das Hochzeitsmahl für alle zugänglich. Die auffälligste Handlung ist die Überführung der Braut in einer feierlichen Prozession ins Haus des Bräutigams, wo er sie besonders in ländlichen Gegenden häufig zum ersten Mal sieht. Im Allgemeinen jedoch ändern sich die Hochzeitsbräuche erheblich von Land zu Land. Dies kann vor allem an der Peripherie der islamischen Welt deutlich gesehen werden, etwa in Malaysia, in Westafrika oder bei den Kirgisen und Turkomenen Zentralasiens. Dort hat der Islam alte lokale Bräuche übernommen und sie manchmal seiner Sicht angepasst. Außerdem unterscheiden sich die Sitten bei unterschiedlichen sozialen Schichten, Städter, Felachen oder Beduinen. Bei den letzten beiden Gruppen sind die Bräuche betont einfacher gehalten und oft in größerer Übereinstimmung mit den alten Praktiken der Araber. Wenn eine Frau schon einmal verheiratet war, findet jedoch meist kein Hochzeitsfest statt. C. Rechte und Pflichten innerhalb der Ehe. Die Eheschließung bewirkt keine Gütergemeinschaft zwischen Mann und Frau, und die Frau behält ihre völlige Freiheit, mit ihrem Besitz umzugehen. Dies wird am deutlichsten daran, dass Ehemann und Ehefrau voneinander erben können. Der Mann allein muss die Kosten für den Haushalt tragen und ist verpflichtet, seine Frau auf eine Art zu unterhalten, die ihrer Stellung entspricht. Andernfalls hat sie das Recht, sich von ihm scheiden zu lassen. Der Mann kann von seiner Frau die Bereitschaft zum ehelichen Verkehr und ganz allgemein zum Gehorsam fordern. Wenn sie wiederholt ungehorsam ist, verliert sie ihr Recht auf Unterhalt und darf von ihrem Mann gezüchtigt werden. Kinder aus einer Ehe sind legitim, wenn sie mindestens 6 Monate nach dem Ehevollzug und nicht mehr als 4 Jahre nach ihrer Auflösung geboren werden. Eine Frau kann vor Gericht nicht Zeugnis gegen ihren Mann ablegen. Ein Mann kann von seiner Frau die Abschließung von der Öffentlichkeit verlangen. Dies geschieht meistens in einem Harem. In vielen konservativen Gegenden der islamischen Welt ist die Frau zusätzlich gebunden, sich nur völlig verhüllt und oft mit Schleier in der Öffentlichkeit zu zeigen, damit sie nicht zur Verführung anderer Männer wird. Die Verordnungen des islamischen Gesetzes in Bezug auf Rechte und Pflichten von Ehemann und Ehefrau können von den Vertragspartnern bei der Vertragsschließung nicht modifiziert werden. Dies jedoch kann umgangen werden, indem der Bräutigam sofort nach Abschluss des Ehevertrags eine bedingte Verstoßung, Talaq, ausspricht, die auch zugunsten der Frau ausfallen kann. Die eigentliche Stellung der verheirateten Frau ist jedoch in allen islamischen Ländern völlig abhängig von den örtlichen Verhältnissen und vielen speziellen Umständen, die meist zum Nachteil der Frau sind. D. Das Scheidungsrecht. Der normale Fall einer Scheidung ist die Verstoßung, auf Arabisch Talaq, wörtlich frei und losgebunden werden der Ehefrau, durch den Ehemann. Sie ist widerruflich oder endgültig. Der Unterschied liegt darin, auf welche Art die Verstoßung formuliert wird. Bei Verwendung eines normalen, einfachen Ausdrucks ist sie widerruflich. Andernfalls, besonders wenn sie vor dem Ehevollzug ausgesprochen wird, vergleiche dazu Sure 2, Vers 236 folgende, ist sie endgültig. Aus diesem Grund und weil die Verstoßung eine Disposition mit sofortiger Wirkung ist, werden alle möglichen Ausdrucksweisen kasuistisch ausgelegt. Eine widerrufliche Verstoßung löst die Ehe nicht auf und kann während der Wartezeit der Idda, der Frau, zurückgezogen werden. Eine endgültige Verstoßung dagegen löst das Eheband auf, sodass eine neue Heirat notwendig ist, wenn die früheren Ehegatten wieder zueinander wollen. Wenn ein Mann seine Frau dreimal, zweimal, wenn sie eine Sklavin ist, verstoßen hat, kann er sie erst wieder heiraten, nachdem diese einen anderen Mann geheiratet hat und die Ehe vollzogen wurde. Vergleiche Sure 2, Vers 229 und 230. Daher ist die dreifache Verstoßung zur normalen Form der Scheidung geworden. Eigentlich sollte der Mann drei getrennte Verstoßungen während drei aufeinanderfolgender menstrualer Reinheitszustände seiner Frau aussprechen. Jedoch ist es üblich geworden, die dreifache Verstoßung der Frau in einer einzigen Erklärung auszusprechen. Dies wird als eine verbotene Neuerung angesehen, hat jedoch trotzdem Rechtsgültigkeit erlangt. Zu den Varianten der Verstoßung gehört die Mubara'a, die Auflösung der Ehe durch eine Einigung mit gegenseitigem Verzicht auf jegliche finanzielle Verpflichtungen, und wichtiger noch die Khula, durch welche die Ehefrau sich für ein Entgelt loskaufen kann. Eine weitere Variante der Verstoßung ist das Ila, vergleiche Sure 2, Vers 226, die Auflösung der Ehe durch einen Schwur des Mannes, sich 4 Monate lang vom ehelichen Verkehr zu enthalten, 2 Monate, wenn die Frau eine Sklavin ist. Wenn der Mann den Schwur einhält, ist das Ergebnis eine endgültige Verstoßung. Jedoch kann er, wie jeder andere Schwur, gegen die Leistung einer Kafara, wörtlich die Sühne, oder einer selbst auferlegten Strafe zurückgezogen werden. Es gibt noch weitere Formen der Scheidung, auf die hier nicht eingegangen werden kann, etwa das Tafriq, wörtlich Trennung, bei der ein Richter zum Beispiel auf Betreiben einer der volljährig gewordenen Ehegatten die Ehe auflösen kann, wenn diese eingegangen wurde, als der Ehegatte noch minderjährig war. Es sei jedoch zum Schluss darauf hingewiesen, dass die Ehe aufhört, wenn diese rechtsungültig wird, entweder wenn einer der Ehegatten vom Islam abfällt, ein großes Hindernis in der Islammission, oder wenn einer von ihnen als Sklave das Eigentum des anderen wird. Jede Auflösung einer Ehe, die vollzogen wurde, bringt eine Wartezeit, arabisch Idda, für die Frau mit sich, bevor sie einen anderen Mann heiraten kann. Für eine schwangere Frau dauert diese Zeit bis zur Entbindung. Für alle anderen Frauen dauert sie 4 Monate und 10 Tage, falls ihr Mann gestorben ist. Vergleiche Sure 2, Vers 234, halb so lang für eine Sklavin, und 3 Menstruationen in allen anderen Fällen. Vergleiche dazu Sure 2, Vers 228, nur 2 Menstruationsperioden für eine Sklavin. E. Nebeneheliche Beziehungen. Neben dem Konkubinat, das dem Mann gestattet, beliebig viele seiner Sklavinnen zu Nebenfrauen zu nehmen, gibt es im Islam noch die sogenannte Mut'a-Ehe, wörtlich die Ehe der sexuellen Lust. Es ist nicht klar, ob diese in Sure 4, Vers 24 angesprochen ist, wo zu lesen ist: Und verboten sind euch die ehrbaren Ehefrauen, außer was ihr an Ehefrauen als Sklavinnen besitzt. Dies ist euch von Gott vorgeschrieben. Was darüber hinausgeht, ist euch erlaubt, nämlich, dass ihr euch als ehrbare Ehemänner, nicht um Unzucht zu treiben, mit eurem Vermögen sonstige Frauen zu verschaffen sucht. Wenn ihr dann welche von ihnen im ehelichen Verkehr genossen habt, dann gebt ihnen ihren Lohn als Pflichtteil. Es liegt aber für euch keine Sünde darin, wenn ihr, nachdem der Pflichtteil festgelegt ist, darüber hinausgehend ein gegenseitiges Übereinkommen trefft. Gott weiß Bescheid und ist weise. Wie dem auch sei, ist es jedoch sicher von der Tradition her, dass der Prophet diese Form der Beziehung seinen Nachfolgern erlaubt hat, besonders auf längeren Feldzügen. Die sunnitischen Juristen haben es aber nachträglich verboten, so dass die Mutter-Ehe heute legal nur bei den Schiiten praktiziert wird. Die Sunniten haben aber trotzdem eine ähnliche Einrichtung. So können besonders auf Reisen vorübergehend Ehen geschlossen werden, ohne dass dies in dem Ehevertrag erwähnt wird, wodurch er ungültig werden würde. Alles Nötige wird vorher mündlich geregelt. Nach Vertragsabschluss spricht der Mann die Verstoßungsformel mit einer Zeitbegrenzung aus. Solche Vereinbarungen werden dann auch in der Regel gehalten. Es ist klar, dass diese Mutter-Ehe in den meisten Fällen nur als legalisierte Prostitution beschrieben werden kann. Ehebruch auf Arabisch Zina liegt immer dann vor, wenn zwei Personen, die nicht im Status einer legalen Ehe sind, noch eine legale Entschuldigung, Arabisch Shubha, aufweisen können, geschlechtlichen Verkehr miteinander haben. Als Strafen redet der Koran von Aushungerung der schuldigen Frau bis zum Tode, so in Sure 4, Vers 15, und der Strafe von 100 Peitschenhieben für beide, so Sure 24, Vers 2. Ein Vers über die Steinigung bei Ehebruch, der ursprünglich Teil des Korans gewesen sein soll, ist wahrscheinlich erst später vom jüdischen Gesetz übernommen worden. Ehebruch kann nur auf das Zeugnis vier männlicher kompetenter Zeugen bewiesen werden. Da sie in allen Details des Vorfalls übereinstimmen müssen und sie bei nicht ausreichendem Beweis mit der Todesstrafe rechnen müssen, wird die Steinigung oder Auspeitschung fast nie ausgeführt, außer wenn der Betroffene seine Schuld gesteht. In der Praxis wird jedoch das legale Verfahren häufig durch summarische und heimliche Handlung seitens der Behörden oder wie oft sogar heute noch durch die Verwandten der schuldigen Frau ersetzt. In diesem Fall ist die Ertränkung eine allgemeine Form der Strafe. Bei diesen Aktionen geht es meist nicht so sehr um die Erhaltung moralischer Maßstäbe, als um die Bereinigung der befleckten Ehre der Familie. Wenn dies jedoch nicht getan wird, so bedeutet das zur Weltbringen eines unehelichen Kindes meist den Zwang zur Prostitution, so eine sozialempirische Untersuchung für Beirut. Verbote der Prostitution sind im islamischen Bereich kaum bekannt. Viertens, die Bedeutung der Ehe im Islam. Als Zusammenfassung des islamischen Eherechts macht Josef Schacht die Aussage, ich zitiere, »Es ist offensichtlich, dass die rechtliche Stellung der Ehefrau unter einem System von Polygamie, Konkubinat und Verstoßung weniger vorteilhaft ist, als die des Ehemannes«, Zitat Ende. Er fügt jedoch hinzu, wie auch viele Modernisten im Islam heute, dass durch die erweiterten Rechte der heutigen Frau, etwa durch den Ausspruch einer bedingten Verstoßung zugunsten der Frau, ihre Stellung sich erheblich gebessert hat. Schon im Mittelalter hatten die mystischen Sufis versucht, gegen eine Überbewertung des islamischen Gesetzes und für eine Vereinfachung und Verinnerlichung des religiösen Lebens auch in der Ehe zu plädieren. Jedoch zeigt uns die bittere Wirklichkeit der islamischen Welt heute, dass die Bedeutung der Ehe für die Frau doch noch am treffendsten von einem der größten orthodoxen Theologen des Islams, Al-Ghazali, er lebte zwischen 1058 und 1111, beschrieben wurde, als er im 12. Buch seines Hauptwerkes schrieb, ich zitiere, »Alles, was hierüber, über die Pflichten der Frau gegenüber dem Mann, zu sagen ist, ist in dem Satz enthalten, dass die Heirat eine Art Sklaverei bedeutet und dass die Frau die Sklavin des Mannes ist. Deshalb hat sie ihm unbedingt und unter allen Umständen zu gehorchen, in dem, was er von ihr und in Bezug auf sie selbst verlangt, vorausgesetzt, dass es nichts Sündhaftes ist«, Zitat Ende. Aus der Sicht des Mannes fassen zwei Koranstellen die Bedeutung der Ehe zusammen. Ich zitiere, »Den Menschen, gemeint sind Männer, erscheint es herrlich zu lieben, wonach man Lust hat. Frauen, Söhne, Zentner von Gold und Silber, das ist für den Gebrauch im diesseitigen Leben bestimmt. Und auch bei Gott gibt es dereinst eine schöne Einkehr«, Zitat Ende, Sure 3, Vers 14. Es folgt eine Beschreibung der sinnlichen Freuden des Paradieses. Die andere Stelle ist, ich zitiere, »Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Geht zu diesem eurem Saatfeld, wo immer ihr wollt, und legt euch einen Vorrat an und fürchtet Gott.« Zitat Ende, Sure 2, Vers 223. Aus christlicher Sicht kann man die Bedeutung dieses Ehesystems am ehesten erahnen, wenn man feststellt, was hier gegenüber dem neutestamentlichen Bild der Ehe fehlt. Es fehlt, ich zitiere, die Herzenstiefe, die Gründung der Moral in der Liebe, es gibt kein innerer Kampf, um das wahre Leben zu erreichen, kein Bußkampf gegen innere Sündhaftigkeit. Zitat Ende. So bei Samuel Zwemer, Der Islam, Seite 120. Was der islamischen Ehe letztlich fehlt, ist die Aufforderung, die wir in Epheser 5, Vers 25 finden, Zitat, »Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben«, Zitat Ende. Es folgen einige Literaturhinweise zur weiteren Vertiefung in das Thema. Erstens, die Übersetzung des 12. Buches von Al-Ghazalis Hauptwerk, betitelt »Von der Ehe«, herausgegeben von H. Bauer, 1917, Halle an der Saale. Zweitens, die englische Monographie »The Social Structure of Islam«, herausgegeben von R. Levy, L-E-V-Y, erste Auflage 1957, Nachdruck 1979 in Cambridge, England. Drittens, die Monographie »An Introduction to Islamic Law« von Josef Schacht, erste Auflage 1964, Nachdruck 1979 in Oxford, England.